Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Freitag, dem 14. August. Heute beschäftigen uns diese Themen. Für Medienschaffende bleibt nur die Flucht. Eritrea bildet das Schlusslicht auf der Rangliste der Pressefreiheit. Forscher und Wissenschaftlerinnen warnen vor der Entwicklung von Kampfrobotern, Chancen und Tücken der künstlichen Intelligenz. Und im Radioblog erläutern wir, warum es keinen Sinn macht, sich über ein Lied aufzuregen, das sich dem englischen Wort für Penis, Willy, widmet. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten. Wie der Bund berichtet, kommt es zu einer Verzögerung der Gesamtsanierung des Breitenrheinplatzes. Der Neubreitsch wird also später Realität als geplant und das Bauprojekt wird teurer. Der Grund für die Verzögerung ist eine hängige Beschwerde eines Anwohners. Das Umgestaltungsprojekt der Neubreitsch wurde bei den letzten Abstimmungen von gut zwei Dritteln des Stadtberner Stimmvolks angenommen. Die Berner Kantonsregierung hat heute einen Gegenvorschlag zur Spitalstandortinitiative präsentiert. Sie geht damit auf einen Teil der Anliegen der Initiative ein. Das heißt, sie will die Standorte der öffentlichen Spitäler ins Gesetz schreiben und so gewissermaßen garantieren, dass die Standorte bleiben werden. Allerdings will der Regierungsrat das Rad der Zeit nicht zurückdrehen und Anpassungen, zum Beispiel bei der Wirtschaftlichkeit von Spitälern nicht rückgängig machen. Auch eine Strukturüberprüfung nur alle 8 Jahre durch den Grossen Rat lehnt er ab. Stattdessen sollen laufend neue Anpassungen möglich sein. Über die Spitalstandortinitiative und den Gegenvorschlag debattiert der Grosse Rat im November. Nächstes Jahr wird das Volk darüber entscheiden. Verschiedene Schweizer Medien melden, nun kämen sie also endlich, die neuen Schweizer Banknoten. Nächstes Jahr soll mit der Einführung begonnen werden. Zuerst bringt die Nationalbank die neue 50er-Note in Umlauf. In 4 Jahren sollen dann alle Noten erneuert sein. Das Projekt wurde vor 10 Jahren gestartet und hat sich wegen technischen Problemen lange verzögert. Das griechische Parlament hat letzte Nacht das dritte sogenannte Hilfspaket verabschiedet. Laut SRF hat eine große Zahl der Syriza-Parlamentsmitglieder Nein gesagt. Die Regierung konnte das Paket nur mit Hilfe der Opposition durchbringen. 86 Milliarden Euro erhält Griechenland von der EU. Dafür müssen weitere Sparmaßnahmen und Privatisierungen durchgeführt werden. Ein Teil dieser sogenannten Finanzhilfe bleibt aber nicht in Griechenland, sondern fließt zurück in die Geberländer als Schuldentilgung. Zum Wetter. Rund 60 Meldungen wegen dem Sturm gingen letzte Nacht bei den Rettungskräften ein, meldet die Kantonspolizei Bern heute. 2 Menschen wurden verletzt. Morgen Samstag bleibt es trüb und nass. Es wird noch ein bisschen kühler. Die Höchsttemperaturen betragen 19 Grad. Übermorgen Sonntag in etwa dasselbe. Viel Wolken und Regen bei 18 Grad. Die nächste Woche beginnt wechselhaft, vermehrt zeigt sich dann wieder die Sonne. So richtig heiß wird es allerdings nicht mehr.
Rabe Info.
Auffallend viele Flüchtlinge in Europa kommen zurzeit aus Eritrea. Sie flüchten vor dem menschenverachtenden System des Diktators Isaias Afewerki. Fluchtgrund für die meisten Menschen ist der obligatorische Militärdienst, der de facto einem System von Zwangsarbeit, ja Sklaverei gleicht. Kommt hinzu, das repressive Regime duldet keinen Widerspruch und treibt damit auch viele Medienschaffende in die Flucht. Eritrea sei das Land, aus dem weltweit die meisten Medienschaffenden fliehen, meldet die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen. Seit 8 Jahren markiert das diktatorische Regime am Horn von Afrika das Schlusslicht auf der Rangliste der Pressefreiheit und liegt damit noch hinter Nordkorea und China. Zur Lage der Pressefreiheit vor Ort interviewte Lucia Vasella Silke Ballweg von Reporter ohne Grenzen Deutschland.
Silke Ballweg, seit 8 Jahren markiert Eritrea das Schlusslicht ihrer Rangliste der Pressefreiheit. Das heißt ja eigentlich quasi, haben die Journalisten und Journalistinnen in Eritrea überhaupt keine Freiheit, ihren Beruf auszuüben. Ist das so?
Ja, Eritrea ist eben ein Land, auf das wir schon seit viel länger mit großer Sorge blicken, weil es eine drakonische Verfolgung von Journalisten in Eritrea schon seit Jahren gibt. Unabhängige Medien wurden 2001 im Zuge einer politischen Säuberungsaktion, alle unabhängigen Medien wurden damals abgeschafft. Zahlreiche Journalisten sind damals schon ins Gefängnis gekommen. Es herrscht absolute staatliche Kontrolle über Informationen und Nachrichten in Eritrea. Und Journalisten können zum Teil schon nur für ein falsches Wort, das sie geschrieben haben, hinter Gittern kommen. Und diese Inhaftierungen passieren absolut willkürlich und Journalisten landen zum Teil auch ohne Anklage für Jahre und unter ganz, ganz schlimmen Umständen im Gefängnis.
Es gibt keine unabhängigen Medien mehr in Eritrea. Das heißt, auch die Bürgerinnen und Bürger sind eigentlich dieser staatlichen Propaganda völlig ausgesetzt. Wie ist es denn mit der Nutzung von ausländischen Medien oder Internetdiensten? Ist das möglich?
Das ist ganz, ganz stark eingeschränkt. Also der Konsum von ausländischen Medien ist eigentlich verboten in Eritrea. Es sind auch keine ausländischen Korrespondenten vor Ort. Es ist auch so, dass kaum Informationen selbst aus Eritrea gelangen, weil das Land sehr abgeschottet ist. Es lässt kaum ausländische Beobachter ins Land, kaum ausländische Journalisten ins Land. Und in Eritrea selbst, der Zugang zum Internet ist stark beschränkt und natürlich ist das Internet massiv zensiert. Also im Prinzip ist, wie Sie sagen, die Bevölkerung komplett der staatlichen Propaganda ausgesetzt.
Sie haben es gesagt, die Journalisten, die unabhängig berichten wollen oder kritisch, die laufen ständig Gefahr, verhaftet zu werden. Gibt es denn trotzdem irgendwie noch Widerstand, also Journalisten und Journalistinnen, die zum Beispiel aus dem Untergrund berichten oder alternative Wege suchen? Gibt es das noch?
Also in Eritrea selbst ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig, weil eben die staatliche Kontrolle so allumfassend ist und so massiv ist. Und von den Journalisten, die jetzt aus dem Land flüchten, sind eben auch sehr, sehr viele, die in den staatlichen Medien arbeiten. Also man darf sich jetzt gar nicht vorstellen, dass der Exodus von Journalisten aus Eritrea, dass das regierungskritische Journalisten sind, sondern die arbeiten tatsächlich auch alle für die Staatsmedien. Aber selbst dort ist eben der Druck so unglaublich hoch, dass viele versuchen, aus dem Land zu kommen. Und die einzigen Bemühungen, unabhängige Informationen in Eritrea zu verbreiten, sind die Exilsender. Und das sind eben Exiljournalisten, die im Ausland leben und die versuchen, unabhängige Informationen nach Eritrea zu senden und dort zu verbreiten.
Und kommen diese Informationen bei der Bevölkerung an?
Ja, das ist, glaube ich, wie in vielen Fällen, also weil ich eben auch sagte, dass es sehr schwierig ist, in Eritrea selbst zu recherchieren. Inwieweit sich das im Land tatsächlich verbreitet, vermag ich hier gar nicht wirklich zu beurteilen.
Wissen Sie denn etwas Genaueres über die Arbeitsbedingungen bei den staatlichen Medien?
Wie das im Einzelnen genau ist, kann ich nicht sagen. Was wir wissen ist, dass es ein staatliches Informationsministerium gibt und jeder Artikel, jeder Beitrag, jede Fernsehsendung wird von den Mitarbeitern dieses Ministeriums abgenommen und eben ganz streng kontrolliert, dass wirklich auch nur die Informationen gesendet werden, von denen man möchte, dass sie in Umlauf geraten.
Zurzeit sind laut Ihrem Wissensstand 20 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis. Was wissen Sie über die Inhaftierten?
Auch da ist es so, dass zum Teil der Zugang zu den Journalisten, auch die Anwälte haben oft über Monate hinweg überhaupt keinen Zugang zu den Journalisten. Das wird auch völlig willkürlich gehandhabt. Und es ist sehr schwer, im Einzelnen immer zu wissen, wie geht es Journalisten in der Haft. Die Haftbedingungen selbst in Eritrea sind in vielen, vielen Fällen menschenunwürdig. Man muss sich das so vorstellen, dass Journalisten zum Teil in dunkle Löcher gesperrt werden, in die wirklich überhaupt gar kein Lichtstrahl dringt. Dort werden sie zum Teil noch Wasser- und Nahrungsentzug ausgesetzt. Sie müssen mit Schlägen rechnen, sie müssen mit Folter rechnen. Andere Journalisten werden in Metallcontainern, die man normalerweise auf Schiffen benutzt, eingesperrt. Und diese Container werden in der Wüste abgestellt, wo die im Sommer die Temperaturen unerträglich in die Höhe gehen. Also die Haftbedingungen sind sehr, sehr schwer. Und zahlreiche Journalisten sind in der Haft in den letzten Jahren auch schon gestorben oder haben sich zum Teil selbst umgebracht, weil sie die Qualen nicht mehr aushalten konnten.
Sagt Silke Ballweg von Reporter ohne Grenzen. Die Menschenrechtsorganisation unterstützt den in Paris ansässigen Radiosender Radio Arena, der aus dem Exil unabhängige und kritische Informationen in Eritrea verbreitet. Das Hörfunkprogramm kann im Internet empfangen werden unter www.arena.org.
Rabe Info.
Bevor wir uns jetzt der künstlichen Intelligenz widmen, noch ein Lied zum Thema. Das war die deutsche Gruppe Kraftwerk und ihr Lied Die Roboter von 1978. Wohl eines der ersten Popmusikstücke, das sich mit dem Phänomen künstliche Intelligenz auseinandersetzte. Seit den 1950er Jahren wird in der Forschung mit diesem Begriff hantiert. Was damals noch eine bloße Zukunftsvision war, ist heute gewissermaßen Realität. Maschinen, es müssen nicht unbedingt Roboter sein, übernehmen für uns Menschen gewisse Entscheidungen. YouTube schlägt uns vor, welche Videos wir mögen könnten. Navigationsgeräte erklären uns den Weg und immer mehr findet künstliche Intelligenz Eingang in die Kriegstechnologie. Die Drohnen von heute sind ein Vorgeschmack auf die Kampfroboter, die es in nächster Zukunft geben könnte. Maschinen, die zum Beispiel selber entscheiden, ob sie jemanden töten wollen oder nicht. 2000 internationale Forscher und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Bereichen haben in einem offenen Brief vor der Entwicklung von Kampfrobotern gewarnt. Einer der Unterzeichner des Briefes ist selber Forscher im Bereich künstlicher Intelligenz, der emeritierte Professor für Informatik Wolfgang Biebel. Patrick Rank von Radio Z Nürnberg hat mit ihm gesprochen.
Unsere Kultur- und Technikgeschichte lehrt, dass die Kriegstechnik schon seit der Antike auch der Motor der zivilen Technikentwicklung war. Etwa der Lautsprecher, das Schwarzpulver, das Internet, Düsenantriebe, medizinische Entwicklungen im Ersten Weltkrieg, die Reihe lässt sich irgendwie beliebig auch fortführen. Die Frage ist ja, forscht der Mensch vornehmlich, um sich den Widrigkeiten der Natur zu widersetzen oder auch um zu zerstören?
Der Mensch möchte sich am besten gestalten und eben seine besten Voraussetzungen für ein wunderschönes Leben schaffen. Und vor allem, wenn einer ein bisschen mehr hat, dann will er das natürlich auch sichern. Das gilt für den einzelnen Menschen, aber auch für Gesellschaften, wie zum Beispiel unsere Bundesrepublik muss sich ja auch sichern gegen Angriffe und auch die USA macht das und sie weisen zu Recht dahin, da wird sehr viel dann eben auch in diese Richtung geforscht seit Jahrtausenden sozusagen. Mhm. Und also was Sie mich jetzt gerade gefragt haben, erinnert mich, dass zum Beispiel in Amerika das Verteidigungsministerium auch in unserer Wissenschaft, das ist die Wissenschaft der Informatik beziehungsweise die Pionierwissenschaft der künstlichen Intelligenz innerhalb der Informatik, und meine Kollegen in Amerika haben viel, viel, viel Geld bisher schon bekommen und bekommen es auch immer noch, um künstliche Intelligenzforschung zu betreiben.
Jetzt war ja das Gedenken an das historische Ereignis, das war die Entwicklung dieser ultimativen Waffe, der Atombombe. Die wurde vor 70 Jahren auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Und an dieser Entwicklung sieht man ja, dass, weil die Bomben entwickelt wurden zu dieser Zeit, mussten sie auch getestet werden, so vermutet man heute. Deshalb gab es die Abwürfe, dass jede technische Entwicklung doch auch ja ambivalent zu sehen ist. Also das wird doch alles eingesetzt, was entwickelt wird, auch im Krieg. Droht uns das dann auch bei der künstlichen Intelligenz?
Also in der Tat haben Sie das schon ein bisschen mit Recht so geschildert, dass jede Technologie zwei Seiten hat. Eine gute Seite und eine weniger gute Seite oder gar schlechte Seite. Das ist beiläufig, erwähne ich immer ganz gerne, auch schon bei der Steintechnik, nicht? Wir konnten mit behauenen Steinen schon kleine Pflüge bauen, also vor Tausenden von Jahren, und damit den Acker etwas lockern und Pflanzen züchten. Wir konnten aber mit dem Stein auch, wie es Kain gemacht hat, dem Abel den Kopf einschlagen und damit einfach den Menschen töten. Es kommt auf uns Menschen an, ob wir den Stein nehmen und den anderen Menschen erschlagen oder ob wir lieber Pflüge bauen, um uns gut ernähren zu können. Mhm. So ist es bis heute, bis hin zur Technik der künstlichen Intelligenz.
Und Sie haben ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt eine große Finanzierung von künstlicher Intelligenz durch das amerikanische Militär. Sind Sie da in die Pflicht genommen, eher die Wissenschaft, dass sie nicht nur forscht als Forschung als Selbstzweck definiert, sondern auch dabei erkennen muss, welche Entwicklungen das nimmt oder Konsequenzen das haben kann? Und oder meinen Sie, die Verantwortung liegt eher bei Politikern oder bei Entscheidungsträgern oder bei Unternehmern halt, die solche Kampfroboter da herstellen?
Ich sehe eine moralische Pflicht, die auch ich als Wissenschaftler habe, Politiker, Anwender darauf hinzuweisen, hier kannst du etwas sehr Gutes machen, aber hier kannst du auch etwas Furchtbares machen. Und bitte mach nicht das Furchtbare. Und genau das ist unser Aufruf. Denn ich will schon gegen Ende noch sagen, dass wir unglaubliche positive Dinge mit künstlicher Intelligenz machen könnten. Ich will einmal nur so Stichworte in den Raum werfen, beispielsweise eine viel fairere, gerechtere Behandlung von juristischen Fragen, eine viel bessere Entscheidungsfindung, also Entscheidungsprozesse, ob das jetzt in wirtschaftlich ist oder auch in politischen Entscheidungsprozessen. Unsere Probleme, die sind heute überwachsen über die einzelnen Köpfe hinaus und deshalb ist es also für mich absolut notwendig, dass wir heute intelligente Systeme in globalen Zusammenhängen denken lassen und dann eben gute Entscheidungen herausbekommen. Lasst uns dieses Potenzial anzapfen und nicht komische Kampfroboter bauen.
Auch wenn Sie so Beispiele jetzt genannt haben, die vielleicht zu nachvollziehbar und plausibel sind, die Frage stellt sich aber dann trotzdem, die letzte Entscheidung, also ob das dann so geschieht, wie die Maschine das ausgibt, müsste ja trotzdem der Mensch haben. Dann gerade bei juristischen Entscheidungen kann man ja nicht eine Maschine entscheiden lassen, ob jetzt jemand lebenslänglich in Haft soll. Trotzdem müsste es ja einen Richter geben, sozusagen.
Würde ich Ihnen hundertprozentig recht geben, auch in medizinischen Entscheidungen. Wir Menschen haben noch das Bewusstsein, wir wissen, was wir Menschen wollen. Wir wollen die ganze Autonomie nicht dem System ganz überlassen, aber die Vorbereitung und eben die Erklärung, was richtig ist aus logischen Gründen, da könnten wir sehr viel von Maschinen lernen.
Sagt der emeritierte Professor für Informatik Wolfgang Biebel. Sie hörten eine gekürzte Version des Interviews. Den direkten Link zum ganzen Interview auf freie-radios.net gibt's auch auf unserer Internetseite rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute ist die Rabe Info-Redaktion für den Radioblog zuständig. Ich bin der Glückliche, der die heutige Kolumne schreiben durfte. Und da versuche ich zu erklären, warum wir uns nicht über einen Song ärgern sollten, der sich dem englischen Wort für Penis widmet. Willi.
Schweizer NSDAP macht Werbung für die SVP.
Schreibfehler einer SVP-Politikerin verbreitet sich viral.
SVP-Präsident Toni Brunner bringt den Fraktionschef der SVP, Adrian Amstutz, als Bundesratskandidat in Stellung.
Das sind Schlagzeilen aus Medienberichten der letzten Wochen. Es ist Sommer, saure Gurkenzeit, eigentlich noch keine Zeit, Wahlkampf zu betreiben, denn die meisten Menschen sind ja noch in den Ferien oder versuchen sich gerade wieder im Arbeitsalltag zurechtzufinden. Trotzdem hat es eine Partei begriffen. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Auch wenn wir erst in gut 2 Monaten wählen gehen, dominiert schon jetzt diese eine Partei den Wahlkampf. Sei es mit Nonsensgeschichten, die in der newsarmen Zeit Schlagzeilen machen, sei es mit nebensächlichen Themen, die zur Hauptsache gemacht werden, sei es mit einem Song über das englische Wort für Penis. Auch wenn wir kritischen Politbeobachter uns amüsieren, wenn eine Rechtsaußenpolitikerin plötzlich Einwanderung begehren sehen will statt begrenzen, auch wenn wir belustigend feststellen, dass es die Massenpartei nicht schafft, einen massentauglichen Bundesrat zu finden, auch wenn wir uns heimlich freuen, wenn Neonazis offen mit dieser Partei kokettieren, noch mehr freut sich diese Partei über unsere Aufmerksamkeit. Wir sprechen nicht über die 8 Millionen Menschen, die von der Frankenstärke oder Euroschwäche in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir sprechen nicht über die 8 Millionen Menschen, deren hoher Lebensstandard durch eine Politik der Abschottung akut gefährdet ist. Nein, wir sprechen dank dieser einen Partei über 25, vielleicht 30.000 Menschen, die auf der Flucht vor Unrechtsregimes in der Schweiz Unterkunft suchen, das sind nicht einmal 4 Promille der Bevölkerung. Und wir sehen diese Menschen als wichtigstes Wahlthema an. Wer schafft diesen Wahnsinn? Es ist nicht die EVP, auch nicht die PDA oder die Liste Kunst und Politik, über die gesprochen wird. Auch über SP, CVP, FDP, Grüne, Grünliberale oder BDP steht kaum täglich was geschrieben, sondern einmal mehr dreht sich alles um diese eine Partei, deren Kürzel sich leicht verulken lässt. Heißt sie nun Superverdienerpartei, weil sie Wirtschaftspolitik im Interesse des großen Kapitals betreibt? Oder nennen wir sie saumäßige Verblödungspartei, weil sie mit ihren populistischen Parolen zur allgemeinen Volksverdummung beiträgt? Oder sollten wir gar zynisch werden und sie sehr völkische Partei nennen, weil zahlreiche ihrer Mitglieder rechtsextrem sind und offen mit Rassismus und Fremdenhass agieren? Ich möchte mich nicht festlegen, lieber möchte ich schweigen. Als Journalist, als Redaktor, als Radiomacher könnte ich jetzt ein Experiment wagen. Ich könnte versuchen, bis zum 18. Oktober, also bis zum Wahltag, diese Partei totzuschweigen. Auch wenn uns diese Partei mit ihren milliardenschweren Oligarchen im vorderen Hintergrund bald wieder eine gut aufgemachte Postille in die Briefkästen legen wird, die geradezu nach einem Kommentar schreit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde versuchen, nicht mehr über diese Partei zu sprechen, sondern nur noch über sie zu schweigen. Hört hin und schickt mir einen Kaktus, wenn ich mein Versprechen nicht einhalten kann. S'il vous plaît. Kaktus für mich, falls ich mein Versprechen breche, könnt ihr an folgende Adresse schicken. Radio Bern Rabe, Randweg 21 30 13 Bern. Ab jetzt hören Sie im Info wieder jeden Freitag die akustische Kolumne Radio Blog.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 14. August auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's alle Infosendungen als Podcast. Videoclips zur Musik, die wir diese Woche im Info gespielt haben, gibt es auf der Seite tv.rabe.ch und einzelne Beiträge veröffentlichen wir auch auf soundcloud.com/radio-rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Radio Z Nürnberg und Lucia Vasella. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.